Wie steht es um die Biodiversität global in Europa und in Österreich? Welche Faktoren beeinflussen diese? Was kann jeder von uns zur Biodiversität beitragen? Was leistet die Landwirtschaft? Wo braucht es Anpassungen? Was bedeutet für uns die Europäische Verordnung zur Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme? Antworten auf diese Fragen möchten wir Ihnen heute im Podcast Agrar Science Wissen Kompakt der HBLV Raum bei Gumpenstein geben. Und dazu darf ich, Andreas Steinwieder, Dr. Helmut Gaukitsch vom Umweltbundesamt sehr herzlich begrüßen. Dr. Helmut Gaukitsch leitet hier den Bereich Biodiversität und Internationales. Er hat viel publiziert, arbeitet in nationalen und internationalen Gremien mit und man kann viel Wertvolles von ihm hören und auch lesen. Ich persönlich schätze an Helmut, dass er nicht schwarz-weiß malt, dass er gut zuhören kann, Lösungen sucht und damit ein positiv und konstruktiv denkender Mensch für mich ist. Lieber Helmut, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, schönen guten Tag, lieber Andreas. Herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die sehr, sehr nette Einbegleitung. Und ich freue mich, hier zu sein und freue mich auf unser Gespräch zu einem Thema, das mir sehr, sehr am Herzen liegt, biologische Vielfalt.
Genau, das haben wir schon. Ich würde am Anfang vorschlagen, Helmut, dass du dich ein bisschen vorstellst einmal kurz und auch erklärst, warum du persönlich dich diesem Thema widmest, warum dir dieses Thema Freude bereitet.
Ja, vielen Dank, das mache ich sehr gerne. Du hast ja bereits erwähnt, ich bin jetzt aktuell im Umweltbundesamt Leiter des Bereichs biologische Vielfalt und Internationales. Mhm. Das ist schon eine sehr, sehr interessante Kombination, weil das Thema biologische Vielfalt natürlich auch ein globales ist, mit globalen Dimensionen. Was hat mich dort hingebracht über die vergangenen Jahrzehnte? Ich habe ursprünglich technische Chemie in Wien an der Technischen Universität studiert. Habe mich da aber schon sehr stark für den biochemischen, biologischen Bereich interessiert. Ich habe mich in biochemische Technologie, Lebensmitteltechnologie vertieft, habe zu mikrobieller Ökologie, also im Boden, gearbeitet. Mhm. Ich habe dann einen kleinen Schwenk während meiner Doktorarbeit und auch in meiner Postdoc-Zeit zur Gentechnik und zur molekularen Immunologie gemacht.
Zur Gentechnik hast du auch viel Wertvolles zu sagen, habe ich schon gehört.
Ja, das ist auch ein Teil des Themas natürlich zur biologischen Vielfalt. Und den Grundstein habe ich ein bisschen da in meiner Ausbildung auch gelegt. Wie gesagt, im humanmedizinischen Bereich, in Entwicklung von Medikamenten gearbeitet, habe aber dann doch gemerkt, dass mein Herz und mein Engagement vor allem für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen schlägt und habe damit nach einigen Jahren in der Forschung, die ich sehr, sehr geschätzt habe und nicht missen möchte, ins Umweltbundesamt gewechselt und bin dort seit über 30 Jahren beschäftigt in unterschiedlichen Rollen und Aufgaben, eben auch zu Landnutzungs-, Biodiversitätsthemen und eben auch mein Wissen und meine Kenntnis der Molekularbiologie und auch der chemischen Grundlagen hilft mir da oft, die Dinge auch gut einzuordnen und einzubetten.
Und uns hilft es, dass du dich dort so gut auskennst und dass du auch international tätig bist, weil wir heute ja auch im zweiten Teil ein bisschen über die Renaturierungsverordnung reden möchten. Und da hilft uns natürlich auch dein Blick, und weil du weißt, wo wir jetzt aktuell stehen. Auf das werden wir im zweiten Teil des Podcasts eingehen.
Sehr gerne.
Vielleicht jetzt im ersten Teil, und das hängt ja auch zusammen, diese zwei Themen, Biodiversität. Wenn wir über Biodiversität sprechen, welche Biodiversität meinen wir eigentlich?
Also die biologische Vielfalt, und das ist ja eigentlich schon ein sehr, sehr schöner Begriff, nicht?
Es kommt aus dem Griechischen.
Und Bios, Vielfalt, ne? Bios, genau. Mhm. Es geht um das Leben und biologische Vielfalt. Man hört ja oft auch den Begriff Biodiversität oder auch Artenvielfalt. Worum geht's da? Es ist die Vielfalt der Lebensräume, der Ökosysteme.
Also möglichst viele Bausteine in der Landschaft, oder?
Und möglichst viele Bausteine in der Landschaft, aber auch möglichst vielfältige Ökosysteme. Von Mooren, von Hochmooren, über alpine Ökosysteme, Bergmädern, bis zu Trockenrasen in Österreich im Osten, bis zu Wäldern. Also die Vielfalt an Ökosystemen ist da mal ganz wichtig. Erstens. Dann geht's erstens. Dann zweitens die Vielfalt der Arten. Deswegen ja oft auch Artenvielfalt ein bisschen verkürzt gesagt, weil es geht eben um mehr als die Artenvielfalt.
Aber wir denken jetzt Arten nicht nur im Pflanzlichen oder im Tierischen, beides, oder?
Ganz breit. Ganz Pflanzen, breit. Tiere, Mikroorganismen, also die Nutzpflanze am Acker oder im Grünland, die schön anzusehende Pflanze in einem Naturschutzgebiet, ist biologische Vielfalt.
Bis zum Biss,
das Tier, die Kuh auf der Weide, die Insekten als Bestäuber, bis zum Mikroorganismus, dem Pilz im Boden, der uns vielleicht Antibiotika produziert, die wir in der zum Heilen für den Menschen brauchen, bis zum Menschen. Also ich möchte den Begriff der biologischen Vielfalt, der Artenvielfalt auch den Menschen auf jeden Fall mit einbeziehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Es ist nicht der Mensch und die biologische Vielfalt, und das sind zwei verschiedene Dinge. Das Dritte ist dann aber auch noch sehr wichtig, die Vielfalt innerhalb der Arten. Genetische Vielfalt.
Okay.
Also Sorten bei Pflanzen, Rassen bei Tieren, genetische Vielfalt bei Mikroorganismen, Bakterien, Pilzen. Gerade diese genetische Vielfalt ist oft der Motor der Evolution, auch der Motor in unserer Züchtung, in unserer Weiterentwicklung von Pflanzen und von Lebensgrundlagen, die wir brauchen.
Und wenn es eng wird, fängt der Motor zum Stocken an, oder? Zum Stottern an.
Das ist ein sehr gutes Bild und leider auch ein zutreffendes Bild, weil wir manchmal gerade auch die genetische Vielfalt innerhalb der Arten zu sehr verengen. Da kommen wir vielleicht im Laufe unseres Gesprächs noch darauf zu sprechen.
Wir haben dazu einen Podcast nämlich gemacht mit einem Wildtierbiologen und die Gämse als Beispiel, wo das schon sehr, sehr eng ist in Europa, in Österreich, die Vielfalt innerhalb, also die genetische Vielfalt.
Und warum kann das ein Problem sein? Weil wir eben dann durch Weiterentwicklung, durch Züchtung nur mehr ein enges Spektrum haben, um weiterzuentwickeln und um das Nutztier oder auch das Wildtier entsprechend auch anpassungsfähig, resilient gegenüber Entwicklungen zu erhalten. Und diese Entwicklungen finden statt, Klimawandel, Veränderungen in der Natur.
Und Zuchtdepressionen gibt es ja auch, oder? Und
die gibt es dann auch, genau. Ja. Warum ist die biologische Vielfalt so wichtig? Abgesehen davon, dass es einmal wirklich ein sehr breiter Begriff und ein sehr breites Konzept ist. Biologische Vielfalt ist im Wesentlichen die Lebensgrundlage, auch für den Menschen, ist sozusagen unsere Lebensversicherung. Sie sichert uns, wenn wir an die Pflanzen, an die Tiere, aber auch an den gesunden Boden denken, mit einer hohen Bodenbiodiversität, liefert uns die Grundlage für die Lebensmittel- und Futtermittelproduktion, für die Forstwirtschaft, also für sogenannte Ökosystemleistungen, für produzierende Ökosystemleistungen.
Bis hin zu den Medikamenten, bis hin zum Trinkwasser, oder?
Bis hin zum
Erholungswert der
Landschaft. Absolut. Trinkwasser, sauberes Trinkwasser, sauberes Grundwasser ist sehr oft eine Folge der biologischen Vielfalt. Erholungsleistungen, eine intakte, eine vielfältige Landschaft, eine vielfältige Biodiversität suchen die Menschen, um im Urlaub sich zu erholen, um gute Inspiration zu bekommen. Letztendlich brauchen wir, und ist die Gesellschaft auch im positiven Sinn abhängig von biologischer Vielfalt, weil sie uns auch Kohlenstoff, CO2 aus der Luft speichern kann, weil sie damit auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, zur Klimawandelanpassung
liefern kann. Warum kann Biodiversität Kohlenstoff speichern?
Nehmen wir das Beispiel des Bodens. Bodenbiologie, Pilze,
gesunder Boden.
Mikroorganismen, Bakterien. Ein gesunder Boden führt dazu, dass CO2, Kohlenstoff im Boden gespeichert werden kann und nicht emittiert. Das hilft uns damit, das überschüssige CO2, und wir wissen, wir haben zu viel Treibhausgase, CO2 ist ein wichtiger Teil, aber nicht der einzige, wieder zu speichern und damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu treffen. Also biologische Vielfalt ist eine Lebensgrundlage, die immens bedeutsam ist für den Menschen, für die Gesellschaft, für unsere Gesundheit, in Wirklichkeit eine Investition in die Zukunft, die wir benötigen werden.
Ist uns das bewusst, der Gesellschaft? Ist der Mensch nicht vielleicht sogar so weit, dass er es immer an die Spitze treibt und es einheitlicher machen will, weil er glaubt, es wird dann einfacher? Ich denke an Monokulturen, ich denke, es muss alles gleich werden. Haben wir das schon erkannt?
Ich glaube, so wie unser Gespräch heute, gibt es sehr viele Möglichkeiten jetzt und wird auch vermehrt genutzt, diesen hohen Stellenwert auch klarer und nachvollziehbarer an die Menschen zu bringen, die Menschen dabei auch mitzunehmen, dass sie das erkennen, dass wir auch erkennen, dass wir hier ein gemeinsames Thema haben, auch eine gemeinsame Herausforderung. Also ich bin da grundsätzlich optimistisch, weil ich gerade auch in der letzten Zeit wahrnehme, dass biologische Vielfalt mehr Thema auch in der gesellschaftlichen, in der öffentlichen Diskussion ist und dass damit einhergeht ein verstärktes Bewusstsein, wie wichtig biologische Vielfalt auch als unsere Lebensgrundlage ist. Aber tatsächlich ist es ein bisschen eine Herausforderung, weil wenn wir durch unsere Landschaft in Österreich gehen, dann sehen wir oft sehr schönes Grünland, Bergland, Gebiete auch im Osten Österreichs. Das heißt, der oberflächliche, grundsätzliche Blick auf unsere Landschaft lässt vermuten, dass es eh alles gut passt und dass wir eine ausreichende und hohe biologische Vielfalt haben. Wir werden vielleicht im Zuge unseres Gesprächs darauf kommen, dass dem leider nicht so ist. Und auch dieses Bewusstsein und die Verstärkung auch dieses Ansatzes, dass es hier wichtig ist, eben auch zu handeln, etwas zu tun, diese Herausforderung aufzugreifen, die kommt, glaube ich, jetzt verstärkt.
Und ja, das ist vielleicht wichtig. Bleiben wir gleich bei dem Thema. Du kennst die Studien auf globaler Ebene, auf europäischer Ebene, auch zu Österreich. Wie schaut es in der Biodiversität aus? Wie ist die Entwicklung in den letzten 50 Jahren gewesen? Wie ist es in den letzten 10 Jahren gewesen? Auf globaler Ebene, auf europäischer Ebene und dann bei Österreich vielleicht?
Ja, das ist eine sehr wichtige und eine sehr, sehr gute Frage. Und ich möchte sich vielleicht auch genauer in diesen drei, auf diesen drei Ebenen kurz behandeln. Nämlich global, EU-weit und Österreich. Und man könnte ja noch weitergehen bis in die Regionen.
Ja, natürlich.
Aber schauen wir es uns vielleicht genau stufenweise an. Eine wichtige Grundlage für unser Wissen, wie es um die biologische Vielfalt steht und welche Einflussfaktoren auch bestehen, ist der Bericht des Weltbiodiversitätsrates aus dem Jahr 2019, 2020, also jetzt schon ein paar Jahre her, aber der grundsätzliche Befund ist unverändert. Und es gab danach auch weitere Berichte, den globalen Biodiversitätsausblick, der im Wesentlichen das bekräftigt oder leider sogar noch verschärft. Und der Weltbiodiversitätsrat sagt uns ganz klar, dass wir 5 Treiber des Biodiversitätsverlustes haben. Und damit verwende ich schon einen Begriff. Leider haben wir es mit einem Biodiversitätsverlust auf allen drei Ebenen zu tun.
Auf allen drei Ebenen, sagst du global, europäisch, Österreich.
Und in Österreich, okay. Genau. Mhm. Also der biologischen Vielfalt geht es im Grunde genommen schlecht. Das muss man leider konstatieren. Mhm. Das ist das Ergebnis wissenschaftlicher Studien und Arbeiten eben auch auf all diesen Ebenen. Wir als Umweltbundesamt sind ja da auch dabei, die Daten und Fakten dazu zu sammeln. Da kommen wir vielleicht darauf noch zu sprechen. Aber wir wissen, dass es 5 Treiber des Biodiversitätsverlustes gibt. Das ist die intensive Land- und Gewässernutzung. Mhm. Das ist die zu intensive Ressourcenentnahme, also heißt Rohstoffe, für die die Gesellschaft verwendet und braucht, für Produkte, für das tägliche Leben. Drittens der Klimawandel. Und man muss sagen, auch immer bedeutender Klimawandel. Klimawandel und Biodiversitätsverlust.
Wir werden die Frage noch durchgehen dann, weil ich habe ein paar Fragen dazu. Dann.
Sehr gerne. Also der Klimawandel ist auch ein wichtiger Einflussfaktor. Dann die nach wie vor erfolgenden Schadstoffeinträge.
Das heißt, wir haben Flächen, da denken wir schon an Flächen vorwiegend, oder?
Flächen,
genau. In der Luft sind Nährstoffe drinnen und die Nährstoffe werden verfrachtet auf Flächen, die diese Nährstoffe nicht bräuchten oder Schadstoffe, die diese Flächen nicht bräuchten und.
Genau. Deposition, Emission aus der Luft in den Boden, auf die Pflanze von Nährstoffen, wenn es zu viel sind, grundsätzlich brauchen die Lebewesen ja Nährstoffe. Ja. Biologische Vielfalt lebt von den Nährstoffen. Aber wenn es zu viel ist, ist es schlecht. Oder auch Schadstoffe. Wir haben Stoffe, die Organismen schädigen, bis zum Menschen. Ja, ja. Und hier ist der Eintrag und auf vielen verschiedenen Ebenen nach wie vor zu hoch. Und fünftens, die invasiven Arten, die standortfremden invasiven Arten. Unsere globalisierte Welt führt auch dazu, dass wir immer mehr Pflanzen, Tiere, Mikroorganismen von einem Teil der Erde in die andere transportieren. Dort finden sie dann keine natürlichen Feinde vor. Dort sind sie standortfremd, können sich viel stärker entwickeln als an ihrem ursprünglichen Standort.
Und verdrängen heimische Pflanzen. Also diese 5 Einflussfaktoren kennen wir. Wenn man es von den invasiven Arten eine Frage dazu.
Gerne.
Die Kartoffel war in Europa auch einmal nicht heimisch. Ist das eine invasive Art?
Also da muss man dann natürlich differenzieren. Die Kartoffel wurde als Nutzpflanze domestiziert. Wir haben sie durch die Art und Weise, wie wir sie auch managen in der landwirtschaftlichen Produktion,
im Griff.
Wir haben gelernt, damit umzugehen. Ursprünglich war sie eine standortfremde Art, das ist sicher so, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie damit eine invasive Art war. Da könnte man jetzt drüber philosophieren. Sie hat natürlich auch dazu beigetragen, dass wir große Flächen in Europa für den Kartoffelanbau verwenden und nicht für den Anbau anderer Pflanzen, die hier Standort angepasst sind. Aber als solche wird die Kartoffel ganz sicher heute nicht als invasive Art zählen. Im Übrigen, was eine invasive Art ist, wie sie zu managen und zu behandeln ist, welche Maßnahmen auch dafür zu treffen sind, da gibt es ein EU-Regelwerk dafür. Mhm. Es gibt eine EU-Verordnung zu invasiven Arten. Mhm. Da wird jedes Jahr angeschaut, gibt es neue, wie sind die zu bewerten. Da müssen ja ganz tiefgehende Risikoabschätzungen auch gemacht werden. Das Umweltbundesamt trägt mit Expertinnen und Experten auch dazu bei. Also da gibt es ein sehr fundiertes Regelwerk, mit dem wir dann erfassen können, was ist invasiv, was ist nicht invasiv und was vor allem, welche Maßnahmen setzen wir, um zu vermeiden, dass sie biologische Vielfalt schädigen.
Schadstoffeinträge haben wir schon gehabt. Das ist erklärbar, ist verständlich, glaube ich. Klimawandel, könnte ich jetzt sagen, okay, das Klima wandelt sich, die Natur wird sich schon anpassen und es kommt halt eine andere Vielfalt nach Österreich, wenn es trockener wird. Was sagst du dazu?
Grundsätzlich ist es in der Biologie so, dass Einflussfaktoren und in der Evolution so, dass Einflussfaktoren auf die bestehende Diversität wirken und zu Verschiebungen, zu Neuentwicklungen führen können. Das ist ganz normal auch die sozusagen Einflussreaktion, Weiterentwicklung. Womit wir heute konfrontiert sind, ist die Eingriffstiefe und auch die Geschwindigkeit dieser Veränderungen, die oft den Organismen, Ökosystemen nicht die Zeit gibt, sich anzupassen. Mhm. Mhm. Und damit werden immer wieder auch diese sogenannten Kipppunkte, Tipping Points erreicht, wo eben die Natur dann nicht mehr in der Lage ist, darauf zu reagieren. Wir sagen dann, dass Ökosysteme nicht mehr resilient, heißt widerstandsfähig sind oder in der Lage sind, sich weiterzuentwickeln. Das kann man nicht über einen Kamm scheren. Man kann nicht sagen, das ist überall und immer so. Kann ja auch sein, dass Klimawandelanpassung Veränderungen nach sich zieht, die dann auch Chancen betreffen und Positives bewirken. Da ist, glaube ich, von Region zu Region, von Ökosystem und Pflanzen, wie sie damit betroffen sind, zu differenzieren und sich ganz genau anzuschauen. Aber grundsätzlich nehmen wir halt schon wahr, dass die Geschwindigkeit des Klimawandels global, EU-weit und auch national dazu führt, dass Ökosystem, dass biologische Vielfalt nachteilig beeinflusst wird.
Weil man muss wissen, Evolution dauert tausende Jahre und wir haben jetzt bewegen die Welt in den letzten 100 Jahren ganz massiv,
oder? Genau.
Unser Erdöl, unser Erdgas.
Die Geschwindigkeit ist da der entscheidende Faktor und es geht mit dem Klimawandel zu schnell für eine Reaktion seitens der Biologie, seitens der Ökosysteme.
Und jetzt kommen wir zu den Punkten intensive Ressourcennutzung. Da meinst du Abbau von Ressourcen, Rohstoffgewinnung, aber auch Verbauung, Verlust von Flächen?
Also biologische Vielfalt, nämlich Vielfalt von Ökosystemen, auch von Arten und Vielfalt innerhalb der Arten, braucht Fläche. Mhm. Weil wir reden von Lebewesen, die im Wesentlichen auf Flächen leben, existieren, sich weiterentwickeln, halt ihren Lebenszyklus durchlaufen. Und eine intakte biologische Vielfalt braucht eben eine entsprechende Fläche, auch eine Vernetzung unter den Flächen, um das bewerkstelligen zu können.
Eine Vernetzung unter den Flächen, damit meinst du, es gibt einfach Pflanzen, Tiere, Organismen, die Nähe brauchen, um sich auszubreiten
und
auch zu mischen und auszutauschen, um genetische Vielfalt zu haben.
So ist
es. Und wenn die Nähe fehlt, es hat hunderte Kilometer dazwischen, dann wird das ein Schmetterling schwer schaffen, das zu erreichen.
Das ist wie ein Zaun, das ist wie eine Blockade, da geht dann nichts mehr. Deswegen ist die Lebensraumvernetzung ein wichtiges Instrument auch in der Ökosystemforschung und in der Erhaltung von Ökosystemen auch so wichtig. Aber alles, was Fläche damit braucht und dazu führt, dass die Fläche mit einer biologischen Diversität, mit einer Vielfalt, doch zu einer eher eingeschränkten Nutzung dieser Fläche führt, ist ein Stressor für biologische Vielfalt. Damit ist Flächeninanspruchnahme eben durch Verbauung, durch Versiegelung, durch intensive Ressourcennutzung, wo halt auf großen Flächen bestimmter Rohstoff abgebaut wird, und das haben wir halt global, ja, EU-weit, auch in Österreich da und dort, nicht positiv für die biologische Vielfalt. Wenn es dann nach vielen Jahren des Abbaus vielleicht zu einer Stilllegung, zu einer Renaturierung kommt, dann kann sich dort schon wieder sukzessive biologische Vielfalt entwickeln. Aber im Moment der intensiven Ressourcennutzung ist es ein negativer Einflussfaktor auf die biologische Vielfalt.
Jetzt möchte ich dir was fragen. Du bist ja ein positiv denkender Mensch. Sind wir auf dieser Erde zu viele Menschen schon? Sind wir ein riesiger Ameisenhaufen, der sozusagen einfach, wir leben über den, das wissen wir ja eigentlich ja eh, oder? Wir verbrauchen Ressourcen. In der Hälfte des Jahres haben wir die Ressourcen verbraucht, die wir ein Jahr lang zurückbekommen oder die Erde verkraften kann. Sind wir zu viele Menschen schon oder sind wir zu verwöhnt?
Also wichtig ist zu erkennen und anzuerkennen, dass die Dinge miteinander zusammenhängen. Wir wissen, dass wir eine Klimakrise haben. Wir wissen, dass die Treibhausgasemissionen zu hoch sind, dass daraus viele Folgewirkungen entstehen, die für die Weiterentwicklung auf diesem Planeten, für das Leben unter den planetaren Grenzen nachteilig ist. Aber wir haben genauso eine Biodiversitätskrise. Kommen dann vielleicht noch darauf zu sprechen, wie es insgesamt der biologischen Vielfalt geht, nämlich schlecht. Wir haben auch nach wie vor eine Schadstoffkrise. Wir haben zu viele Schadstoffe in der Umwelt und letztendlich damit auch eine Ressourcenkrise. Jetzt klingt es nach sehr viel Krise und negativ und es ist eh schon zu spät. Mir ist wichtig festzuhalten, dass auch an Betracht dieser Krisen oder gerade an Betracht dieser Krisen es wichtig ist, das positive Denken nicht ad acta zu legen und zu verlieren, sondern auch zu erkennen und anzuerkennen, wir haben Handlungsbedarf. Und besser, wir starten heute als morgen oder vielleicht erst in einem Jahr damit, weil Maßnahmen ohne dies dann mit einer gewissen Zeitverzögerung nur greifen, je nachdem auch wie maßgeblich sie sind. Und wir verlieren Zeit und damit verlieren wir auch Optionen, Handlungsspielräume. Es wird immer enger, je länger wir zuwarten, um zu handeln. Ich bin der Überzeugung, dass wir die Möglichkeit haben zu handeln und auch hier noch Positives zu entwickeln. Aber es bedarf sicher entsprechender Anstrengungen. Und weil du die Frage nach der Bevölkerungsdichte, der Zahl der Menschen gestellt hast, ich möchte sie so beantworten, es hängt sehr davon ab, wie die Menschen, so wie viel wie sie derzeit sind oder vielleicht eben noch entsprechend mehr werden, das sagen ja die Prognosen der Bevölkerungsentwicklung, wobei sich's ja abflacht soll, wie wir leben. Der Lebensstil, und das ist auch wichtig festzuhalten, wir alle brauchen biologische Vielfalt, sind davon abhängig im positiven Sinn, es ist unsere Lebensgrundlage, aber wir alle beeinflussen auch biologische Vielfalt. Wenn man so will, hat damit, klar, die Politik muss gestalten und Rahmenbedingungen setzen, aber es haben auch einzelne Möglichkeiten und es in der Hand, entsprechend zu agieren und entsprechend zu reagieren. Das heißt, die Zahl der Weltbevölkerung allein ist noch nicht ausschlaggebend dafür, ob wir es schaffen oder nicht schaffen oder ob wir schon über den Kipppunkt sind oder nicht, sondern wie wir leben. Wie schaut ein gutes Leben für die Menschen, die wir derzeit haben oder vielleicht in ein paar Jahren haben werden, aus? Im Rahmen der planetaren Grenzen und eben auch unter Biodiversitätsschutz.
Natürlich braucht es, und da gibt es auch einen Podcast dazu von Josef Riegler, es braucht globale Spielregeln und wir müssen immer mehr Länder dazu bekommen, diese globalen Spielregeln einzuhalten, oder?
Ja, ich beschäftige mich auch sehr mit internationalen Themen. Ich bin eben auch als Bereichsleiter im Umweltbundesamt für biologische Vielfalt und Internationales. Internationales jetzt wirklich breit gedacht, nicht nur unter Anführungszeichen auf die biologische Vielfalt beschränkt, tätig. Und es braucht diese globalen Spielregeln, ganz klar. Als Rahmen, es wäre jetzt nicht richtig, auf globaler Ebene jedes Detail zum Schutz der biologischen Vielfalt in Österreich oder in einer Region.
Es braucht lokales Handeln, aber globale Spielregeln,
genau,
oder?
Genau. Und da haben wir, gerade im Bereich der biologischen Vielfalt, ich darf da mitarbeiten und auch mitgestalten, mit dem globalen Biodiversitätsrahmenwerk, dem Global Biodiversity Framework, 2022 bei der Biodiversitätsvertragsparteienkonferenz in Montreal beschlossen, in Wirklichkeit diesen globalen Rahmen. Mhm. Das ist ein Riesenerfolg gewesen, diesen beschließen zu können. Ich durfte dabei sein und es war wirklich ein extrem positiver und schöner Moment.
Alle großen Länder dabei?
Alle Länder dabei.
China,
Beschlüsse USA. Auf UN-Ebene werden einstimmig gefällt. Okay. Wenn ein Land dagegen ist, dann hätte es keinen Beschluss gegeben.
Okay.
Und es stand bis zum Schluss auf der Kippe, aber es konnte ein gemeinsamer Beschluss gefasst werden. Jetzt ist aber so wichtig, diesen globalen Rahmen, das globale Regelwerk, die Spielregeln, die wir haben, auch umzusetzen. Mhm. Kein Rahmen, keine Strategie ohne Umsetzung kann funktionieren. Und daran arbeiten wir jetzt und daran feilen wir jetzt auch, die Umsetzung wieder auf den drei Ebenen, global, EU-weit und national, voranzubringen. Weil nur dann wird es etwas bewirken und wird es auch funktionieren.
Wir haben gesagt, wir möchten uns ein bisschen anschauen, wie ist die Situation in der Biodiversität auf europäischer Ebene, auf globaler Ebene und in Österreich. Kannst du das in einigen kurzen Sätzen uns näher bringen?
Ich möchte das gerne versuchen. Auch hier global hat uns der Weltbiodiversitätsrat die wesentlichen fachlichen Grundlagen dafür geliefert. Wir wissen leider, dass von 8 Millionen bekannten Arten, ich sage dazu bekannten Arten, wir kennen viele Arten, die es gibt, im Boden, in den Meeren, auch noch nicht, aber von den 8 Millionen bekannten Arten ist grob 1 Million vom Aussterben bedroht. Mhm. Also das ist schon ein Indikator, dass es der biologischen Vielfalt, jetzt mit dem Blick auf Arten, bei Lebensräumen wäre es nicht so anders, schlecht ist. Mhm. Ich möchte es vielleicht dabei bewenden lassen für die globale Situation. Ja. Auf EU-Ebene ist es so, dass die Europäische Kommission alle 6 Jahre einen Bericht oder alle paar Jahre einen Bericht auf Basis der Berichte von den Ländern zusammenfasst. Die Länder berichten in der Umsetzung der bisherigen Naturschutzregelungen, das ist die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, die Vogelschutzrichtlinie, auch die entsprechenden Daten. Und macht es auf Basis auch der Zusammenarbeit mit der Europäischen Umweltagentur. Auch hier wissen wir, dass leider von den bewerteten Schutzgütern bei Lebensräumen und auch bei Arten grob geschätzt nur knapp 20% in einem günstigen Erhaltungszustand sind. Mhm. Also jetzt umgekehrt gerechnet, bei 80% müssen wir leider von einem mit unterschiedlichen Abstufungen ungünstigen Erhaltungszustand sprechen oder müssen den konstatieren.
Und daher sehen wir einen Erhaltungszustand heißt, es verschlechtert sich noch.
Das Wichtige ist auch ganz richtig, wie ist der Trend? Weil die Zahl allein würde jetzt vielleicht noch nicht so viel aussagen. Aber, und da komme ich jetzt zu Österreich vielleicht, weil es ist in etwa, die Situation in Österreich ist ungefähr deckungsgleich mit EU-Gesamt.
Wirklich? Obwohl wir in Österreich Vielfalt schon noch haben in der Struktur, sage ich, in den Regionen.
Wir haben sicher gegenüber manchen Mitgliedstaaten Vorteile durch die kleinstrukturierte Region, durch die vielfältigen auch biogeografischen Regionen, die wir haben. Als kleines Land wirklich sehr vielfältige Ökosysteme. Das ist sicher ein Vorteil und damit gibt es auch einiges, das bei uns durchaus auch positiv läuft. Mhm. Aber der generelle Trend muss man leider auch aus fachlicher Sicht und auf der Basis der Studien und Daten, die wir haben, festhalten, ist auch hier kein positiver. Der biologischen Vielfalt in Österreich geht es auch leider schlecht.
Es nämlich ist vom auch Trend das, her. Vom Trend her, aber sind wir auf einem anderen Niveau?
Wir sind, um nur mein Beispiel jetzt zu nennen, im letzten aktuellen Bericht, wir arbeiten gerade an der Aktualisierung, die wird dann übernächstes Jahr spätestens herauskommen, wissen wir, dass zum Beispiel bei den Schutzgütern von Lebensraumtypen, also wir schauen immer Lebensraumtypen und Arten an.
Sag einmal,
dass
bei Schutzgütern, für Lebensraumtyp.
Lebensraumtyp ist eben eine Bergmaat, eine Bergwiese, sind pannonische Steppen- und Salzwiesen, sind bestimmte Waldgesellschaften,
Moorböden,
sind lebende Hochmoorböden etc. Also da gibt es in der EU-Regelung, sind die Lebensraumtypen festgehalten, die bewerten wir. Bei 3% der Lebensraumtypen gibt es eine Verbesserung, bei 15% leider eine Verschlechterung. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass alles schlechter wird, wir haben auch Verbesserungen, aber es ist differenziert und der Trend ist leider nach wie vor nicht positiv. Bei den Arten haben wir bei den Schutzgütern 10% Verbesserung, 17% Verschlechterung. Also da klafft es ein bisschen weniger auseinander. Wir haben doch bei einem Zehntel wird es eh besser, aber wir haben dann wieder auf der Gegenseite doch bei einem erklecklichen Anteil
Zwischenfrage, damit ich es verstehe. Ackerböden sind auch ein Lebensraumtyp?
Nein. Also Ackerböden als solche sind jetzt kein Lebensraumtyp, sondern bestimmte Lebensraumtypen, wo dann auch Ackerbau betrieben wird.
Ohne gut. Da jetzt zu sehr den schaut man sich dann an. Und natürlich, warum frage ich das?
Ja.
Wenn ich auf einem schlechten Niveau bin, tue ich mir vielleicht leichter, den Trend wieder nach oben zu bringen, als wie wenn ich auf einem guten Niveau bin und ich habe eine Nulllinie oder ich falle. Weißt du, was ich meine? Es ist schwerer, wo starte ich los?
Auf jeden
haben
Fall,
wir da ja. einen Nachteil, weil wir, oder sind wir eh nicht besser?
Wir haben, glaube ich, jetzt weder einen Nachteil noch einen besonderen Vorteil. Wir liegen im EU-Schnitt, das heißt ja, der EU-Schnitt ist immer sozusagen ein Schnitt über alle und bei manchen ist es schlechter. Das sind vor allem Länder, die intensive Bewirtschaftung haben, die weniger diverse Ökosysteme haben, die nicht so eine kleinstrukturierte Landwirtschaft wie wir haben, aber bei anderen ist es auch besser als in Österreich. Damit haben wir sozusagen liegen wir im EU-Schnitt. Das soll uns jetzt weder erlauben, uns irgendwie auszuruhen, noch erlaubt es, also ganz im Gegenteil, eben zu sagen, wir sind da jetzt ganz, ganz, ganz besonders schlecht und so. Also ich würde daraus einen Handlungsbedarf ableiten, der gemeinsam anzupacken ist und der gemeinsam auch möglich ist, wenn wir eben das auch tun, was wichtig ist, nämlich jetzt nicht Dinge zu verordnen und sie sozusagen überzustülpen über eine Gesellschaft, über bestimmte Wirtschaftszweige, sondern diese Situation, die keine positive ist, herzunehmen, um daraus die Chancen abzuleiten und etwas zu nutzen.
Jetzt hast du ein Wort gemeinsam gesagt und gleichzeitig hast du dann gesagt, drüber zu stülpen und zu verordnen. Manche Bäuerinnen und Bauern fühlen sich jetzt in der Situation, sie sind die alleinigen Betroffenen und ich möchte jetzt das gemeinsam einmal besprechen. Mhm. Wen betrifft das alles jetzt da in der Verbesserung dann, wenn ich das Renaturierungsgesetz, jetzt habe ich das ein bisschen im Hinterkopf, leider vielleicht, oder betrifft es nur die Landwirtschaft? Was kann jeder von uns beitragen zur Biodiversität, von uns, Gesellschaft, Konsumentin und, städtische Bevölkerung?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, auch dieses Gemeinsame zu betonen. Ich möchte das ganz, ganz explizit machen. Wir alle leben von biologischer Vielfalt, wir alle beeinflussen biologische Vielfalt. Das ist nicht ein Wirtschaftszweig, es ist nicht die Landwirtschaft allein. Die Landwirtschaft ist da mit beteiligt oder mit Nutznießer von biologischer Vielfalt. Die Landwirtschaft lebt ja mit Ökosystemen, mit einer intakten Lebensgrundlage, mit Lebensräumen, die nutzbar sind für die landwirtschaftliche
Produktion. Sie braucht die Bienen, diese die Wildbienen, um gewisse Obstkulturen zu befruchten, als Beispiel.
Ganz genau. Das ist eben das Wichtige, auch die biologische Vielfalt ist als Ökosystemleistung für die Landwirtschaft in Wirklichkeit ein Asset, eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Das Beispiel, das du gebracht hast, ist zentral. Mhm. Bestäubungsleistung trägt dazu bei, dass wir Landwirtschaft und auch Forstwirtschaft betreiben können, dass wir daraus Produkte entwickeln und ableiten können. Insektenvielfalt führt aber auch dazu, dass wir Nützlinge haben. Mit Nützlingen tragen wir dazu bei, dass wir weniger chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel einsetzen müssen. Nicht überall, aber halt dort, wo es möglich ist. Also ein reguliertes Ökosystem, das eben eine hohe Insektenvielfalt als Beispiel hat, Hummeln, Wildbienen, aber auch räuberische Insekten, die andere Schädlinge sozusagen im Zaum halten, ist für die Landwirtschaft auf jeden Fall einmal positiv. Eine genetische Vielfalt, die auch ermöglicht, dass die Landwirtschaft weiterentwickeln kann, züchten kann, ist ganz, ganz wichtig. Und da braucht man oft die Wildpflanzen dafür, weil in den Nutzpflanzen die genetische Vielfalt schon zu eng ist.
Aber das Wichtige ist, kann jeder von uns beitragen.
Das Wichtige ist, dass es nicht die Landwirtschaft allein ist, sondern jede produzierende Tätigkeit, die im Fläche und biologische Vielfalt auch braucht oder beeinflusst, ist letztendlich auch mit betroffen, mit umfasst und damit auch gefordert für eine gemeinsame Verbesserung der Situation. Da haben wir es mit der produzierenden Wirtschaft genauso zu tun wie mit Bau- und Siedlungstätigkeiten, also Flächeninanspruchnahme, die daraus resultiert, dass wir immer mehr in die Breite gehen, dass wir Speckgürtel haben und auch noch mehr schaffen, dass wir Infrastruktur, Logistik entwickeln, die eben auch Fläche braucht. Man kann das auch so und so machen. Also auch Baumaßnahmen sind biodiversitätsfreundlich gestaltbar, wenn man das möchte. Und ich glaube, das muss der Weg der Zukunft sein. Aber damit tragen wir dazu bei. Jeder Einzelne, da möchte ich aber Beispiele bringen. Also wenn es zum Beispiel Hausgärten gibt, ja, und viele Menschen auch in unserem Land haben Hausgärten, wie ich die pflege und bewirtschafte, ist eine Möglichkeit, Biodiversität zu fördern oder leider auch zum Biodiversitätsverlust beizutragen. Ich kann versuchen, mit möglichst wenig chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel reinzugehen. Einen diversen Garten haben, der viele blühende Wildpflanzen beinhaltet. Sich zu überlegen, ob ich wirklich jede Woche oder jede zweite Woche Rasen mähen möchte oder muss, damit es schön ausschaut. Rasenmähen bedeutet, dass ich die Blüten kappe. Damit finden Bienen, Wildbienen, die Hummeln, ganz, ganz wichtiges Beispiel, oder auch andere Wildbienen, keine Grundlage mehr vor, zu leben und sich zu entwickeln. Und wir haben es mit einem drastischen Verlust der Insektenvielfalt leider auch zu tun. Also das ist einmal ein sehr, sehr guter Anker. Aber auch, wie sich jeder Einzelne, jede Einzelne ernährt, beeinflusst biologische Vielfalt. Weil mit unserem Fußabdruck, den wir aufgrund unserer Ernährung hinterlassen, können wir entweder positiver oder weniger positiv auf die biologische Vielfalt einwirken. Unseren Energieverbrauch, das mag jetzt vielleicht weit hergeholt und weit gedacht klingen, aber oft ist es sogar wichtig, so weit und auch vernetzt zu denken. Wenn wir unseren Energieverbrauch reduzieren, schützen wir auch biologische Vielfalt, weil die fossilen Rohstoffe, vielleicht auch die erneuerbare Energie, sehr oft Fläche oder Rohstoffe im Brauch, die nachteilig auf biologische Vielfalt auswirken können. Ich sage nicht müssen, aber auswirken können. Das heißt, die Vorsichtsmaßnahme grundsätzlich, so wenig wie möglich Energie zu verbrauchen, man wird sie jetzt nicht kasteien und frieren, aber dort, wo es geht, ist ein Ansatz, den jeder und jede Einzelne tun kann, um biologische Vielfalt zu schützen. Man kann sich ehrenamtlich engagieren. Ich kann versuchen, in meiner Gemeinde Blühwiesen, Blühstreifen anzulegen, Stadtlandwirtschaft zu betreiben, gemeinsame Produktion und Landwirtschaft zur Selbstversorgung. Das sind ja Ansätze, die gerade in städtischen Räumen schon auch zum Teil auch mit großem Erfolg, und die Menschen machen das dann gern, umgesetzt werden. Das stimmt mich auch positiv, weil es zeigt, dass die Menschen erkannt haben, dass es hier einen Bedarf gibt, dass es aber auch viele Chancen gibt, mit Hebeln etwas in Bewegung zu setzen und etwas daran zu ändern.
Jetzt schwenken wir ein bisschen auf die Landwirtschaft. Wo siehst du da unsere Stärken in Österreich und wo haben wir Handlungsbedarf?
Also wir haben in Österreich mit dem österreichischen Programm für die umweltgerechte Landwirtschaft, mit dem ÖPUL, eine ganz, ganz positive und wichtige Grundlage, um auch im Biodiversitätsschutz bereits Erfolge zu zeigen.
Es sind ja 80% der Flächen in etwa entfallen.
Genau, es ist eine freiwillige Maßnahme, wie wir wissen, aber sie wird extrem gut angenommen. Wie du sagst, auch die Zahl, die ich in Erinnerung habe, 80% der Landwirte und Landwirtinnen, führt ungefähr auch zu 80% der Flächen, nehmen das an, machen hier mit und sehen eben auch einen Mehrwert und letztendlich auch eine Möglichkeit, in Ergänzung zu dem Marktpreis, den sie bekommen, hier auch für Gutes, das sie tun, auch entsprechende Förderungen zu bekommen, die wieder auch wichtig sind für die Erhaltung der Lebensgrundlage der Landwirtschaft. Das ÖPUL ist ein echtes Erfolgsmodell. Im ÖPUL wird ja auch vorgesehen, dass 7% Biodiversitätsflächen auch sinnvoll sind. Das ist schon ein sehr, sehr wichtiger und erfolgreicher Ansatz. Wir haben in der Vision 2028 plus vom Landwirtschaftsminister Totschnig, in der Entwicklung durften wir beide auch zusammenarbeiten, was mich sehr gefreut hat und was ein extrem positives Erlebnis war, auch viel Positives festgehalten, nämlich dass maßgeschneiderte und regionale Biodiversitätsmaßnahmen weiterentwickelt werden sollen, um eben den günstigen Erhaltungszustand von Lebensräumen, von Schutzgütern in Lebensräumen und Arten noch weiter zu verbessern. Also das leider nicht sehr positive Bild, das ich vorher zeichnen musste, weil es die Daten halt hergeben. Schrittweise ist ja auch wichtig. Es geht nicht von einem Tag am anderen den Hebel umzulegen, das würde nicht funktionieren. Aber schrittweise bis 2030, 40, 50 Verbesserungen herzustellen. Da sind wir in der österreichischen Landwirtschaft kleinstrukturiert mit einem hohen Bioanteil. schon sehr gut aufgestellt und haben eine gute Grundlage. Aber wir dürfen uns darauf nicht ausruhen. Die österreichische Biodiversitätsstrategie sieht vor, auch den Anteil an Biolandwirtschaft auf 35% zu erhöhen bis 2030. Ist eine große Herausforderung, ambitioniert. Zahlen, ne? Ist aber auch etwas, was durchaus in der Vision 2028 Plus ja auch bekräftigt wurde, Biolandbau und ökosystemgerechte, biodiversitätsfreundliche Landwirtschaft auch zu erhöhen.
Ich habe da einen Zeitungsartikel aus der heutigen Zeitung, wo der Obmann von Bio Austria Steiermark schreibt, die Bauern brauchen Geld vom Bürger. Offensichtlich ist es auch im Bio-Bereich derzeit so, und das wissen wir, dass der Konsum zurzeit nicht schlecht ist, aber nicht mehr wächst, dass die Erlöse nicht reichen, um den Mehraufwand abzugelten, der die Bäuerinnen und Bauern dazu motiviert, in Bio zu bleiben oder in Bio einzusteigen. Das heißt, und weil wie vorher jeder kann was beitragen, ist es nicht oft so, dass wir es zwar sagen, aber nicht tun. Das heißt, vor dem Geschäft sagen wir, wir kaufen das und das oder wir achten auf Tierwohl und. Und wenn wir herauskommen und unseren Einkaufswagen anschauen, den Inhalt, dann haben wir es nicht umgesetzt. Sind wir da nicht gefordert auch? Brauchen wir Dialog? Müssen wir die Gesellschaft mitnehmen? Brauchen wir eine ehrliche Diskussion? Warum sage ich das? Ehrliche Diskussion vielleicht auch. Faktum ist, dass die Bäuerinnen und Bauern 30-50% ihres Einkommens über Förderungen erhalten. Für das, wie sie es tun, und die Gesellschaft redet mit, wie sie es zu tun hat. Das mag mancher Bauer nicht wollen. Er möchte an sich über sein Produkt entlohnt werden, weil das ist sein, über das definiert er sich oft auch. Da brauchen wir ein Umdenken bei den Bäuerinnen und Bauern, eine ehrliche Diskussion, und wir brauchen auch die Vermittlung an die Gesellschaft, dass das einen riesen Wert hat, wenn er etwas gut macht. Und offensichtlich ist es so, dass Lebensmittel billig sein müssen. Brot und Spiele. Sozusagen, wir geben den Menschen Fußball-Europameisterschaften und das billige Essen, dann haben wir sie ruhig gestellt, sozusagen, überspitzt, negativ formuliert. Was will ich damit sein? Ehrliche Diskussion heißt für mich, ja, wir haben auch in Zukunft günstige Lebensmittel, die den wahren Wertpreis nicht abbilden. Und wir schauen aber auch, dass wir unsere Landwirtschaft dann schützen vom internationalen Markt, der sich vielleicht nicht an die Spielregeln hält. Also das sind ja genau die Themen, die die Bauern zukommen. Wir sollen die Biodiversität retten oder jetzt wieder aufbauen. Ihr fliegt auf Urlaub, wir bleiben zu Hause und wir haben viel der Fläche in der Hand. Ist ja so. Wie geht's dir da damit? Das habe ich ganz viel gesagt, ich weiß, Entschuldigung.
Ich möchte vieles von dem, was du gesagt hast, sehr, sehr unterstreichen. Wir brauchen eine ehrliche Diskussion. Ich verstehe die Positionierung und auch die Sorgen der Landwirtinnen und Landwirte voll und ganz. Und es wird nicht funktionieren, wenn eine Gruppe allein die Biodiversität retten oder, sagen wir, verbessern soll. Ja. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen das gemeinsam angehen und gemeinsam machen. Wir können es auch gemeinsam angehen und gemeinsam machen. Davon bin ich überzeugt. Die Grundlage dafür ist eine ehrliche Diskussion. Mhm. Nichts unter den Tisch kehren. Möglichkeiten, die wir haben, nicht schlecht reden. Nicht bestimmte Kreise den schwarzen Peter zuschieben und sagen, ihr seid schuld und daher müsst ihr das jetzt noch ausbaden. Das führt zu überhaupt nichts. Mhm. Zuhören, der gemeinsame Dialog, das bessere Verstehen untereinander sind aus meiner Sicht ganz zentrale Punkte. Weil, zurückkommen zu dem, das habe ich vorher auch genauso gemeint, dass wir auch mit unserem Ernährungsverhalten, heißt ja letztendlich auch Einkaufsverhalten und Bereitschaft, eben auch Preise zu zahlen für Produkte, die wir konsumieren, einen starken Hebel in der Hand haben. Und es ist nicht ehrlich zu sagen, ich bin eh für Bio oder für entsprechend höherwertige landwirtschaftliche Produkte und dann gleichzeitig beim Einkaufsverhalten dann nicht dort zuzugreifen und die billigeren Produkte zu kaufen. Ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, dass landwirtschaftliche Produkte oder Produkte generell auch ihren fairen Preis haben, der auch mit einbezieht, was dahinter steht. Mhm. Und ich verstehe voll und ganz, dass Landwirte und Landwirtinnen auch ein Einkommen bekommen möchten für die Produkte, die sie generieren. Und da habe ich einen wesentlichen Ansatz, den wir auch gemeinsam in der Vision 2028 Plus der Zukunft der Landwirtschaft und des ländlichen Raums hier entwickelt haben, nämlich nicht allein den Marktpreis für das Produkt heranzuziehen, sondern die Leistung, die der Landwirt und die Landwirtin ja zusätzlich noch trägt und auch leistet, im Anbau und in der Entwicklung dieses Produkts. Also eine Ökosystemleistung, die eben auch bedeutet, je nach Bewirtschaftungsmaßnahmen, sauberes Trinkwasser, sauberes Grundwasser, Kohlenstoffspeicherung.
Fruchtfolge, Biodiversität.
Genau, Wasserspeicherfähigkeit. Nicht? Mhm. Die Landwirte und Landwirtinnen haben ja auch eine Riesenchance in der Klimawandelanpassung als Speicherfunktion bei Starkregenereignissen, bei Niederschlagsereignissen oder sonstigen Naturkatastrophen auch entgegenzuwirken, dass sie auch dafür entlohnt werden. Und dass das nicht ein Almosen oder sonst irgendwas ist, sondern im Gegenteil, ein fairer Preis, der ergänzend für die Ökosystemleistung auch entlohnt wird, okay, durch Fördermaßnahmen. Mhm. Und gleichzeitig sind auch entsprechende Labels, also Produktlabels, Gütesiegel mit dem Fördersystem ineinandergreifend auch notwendig, um auch über diese Schiene einen fairen Preis für die landwirtschaftlichen Produzentinnen und Produzenten sicherzustellen. Wir haben da einige Möglichkeiten in der Hand. Vieles davon tun wir schon in der Umsetzung des österreichischen GAP-Strategieplans. Die Möglichkeiten dazu sind noch nicht ausgeschöpft.
Ja, ich würde mir halt dann auch wünschen, dass Preisvergleiche, das läuft ja auch immer wieder, wie teuer ist die Milch in Österreich, wie teuer ist sie woanders, das in Zukunft berücksichtigen und man nicht stehen bleibt auf dem schlichten Handelspreis.
Aber das ist eine wichtige Facette in der gesellschaftlichen Diskussion dazu.
Genau.
Wir als Umweltbundesamt versuchen ja vor allem die Daten, Fakten zum Zustand der biologischen Vielfalt, aber eben auch mit Maßnahmen ergänzt um Maßnahmenvorschläge, was möglich ist, was man tun kann in allen Sektoren, in allen Bereichen, um zu einer Trendumkehr beizutragen, aufzuzeigen. Und da ist die momentane Diskussion, die wir dazu haben, glaube ich, auch eine wichtige Grundlage, die auch zeigt, es ist in Agrarökosystemen möglich, aber es ist genauso in Siedlungsgebieten, in Stadtlebensräumen notwendig, in Gewässern. Also wir haben ja auch biologische Vielfalt in Fließgewässern, in stehenden Gewässern, in Seen, in Flüssen, in Meeresökosystemen. Das ist jetzt für Österreich weniger ein Thema, aber global und auch in der EU ist das natürlich extrem wichtig. Also Biodiversitätsschutz und auch Ansätze für die EU-Verordnung zur Renaturierung und Wiederherstellung sind ja in all diesen Bereichen sinnvoll und notwendig. Ja, bei der Landwirtschaft auch, aber unbedingt auch in diesen anderen Gebieten. Mhm. Nur so werden wir es insgesamt schaffen.
Wir sind jetzt schon ein bisschen bei der Renaturierungsverordnung, kurz gesagt. Welche Flächen betrifft diese Renaturierungsverordnung? Also es ist ja so, diese Verordnung wurde 2022, hat einen Entwurf gegeben, wurde dann intensiv diskutiert und dann ist jetzt die Beschlussfassung vom Europäischen Rat gefallen. Sie hat sozusagen dem Parlamentsbeschluss zugestimmt und das kommt jetzt in die Umsetzung. Mhm. Welche Flächen betrifft diese Verordnung?
Also grundsätzlich betrifft diese Verordnung Flächen in der Europäischen Union und welche konkret dann in den Mitgliedstaaten, ist ja von den Mitgliedstaaten jetzt in der Entwicklung der nationalen Wiederherstellungspläne, so heißt es. Also ein Artikel dieser Verordnung sieht ja vor, dass jetzt in den nächsten 2 Jahren die Mitgliedstaaten nationale Wiederherstellungspläne erarbeiten. Ich komme zurück zu einem Thema, das wir vorher gesagt haben, aus meiner Sicht hoffentlich oder bestmöglich im dialogischen Ansatz, gemeinsam mit allen, klarerweise mit den zuständigen Stellen, in Österreich sind das die Bundesländer, unterstützt vom Bund, Klimaschutzministerium, Landwirtschaftsministerium, aber vor allem auch mit den betroffenen Stakeholderinnen und Stakeholdern, heißt Landwirtschaft, heißt Landnutzerinnen, heißt auch produzierendes Gewerbe, heißt Gesellschaft insgesamt. Das ist eine Herausforderung, das zu tun. Aber jedenfalls dort wird dann zu diskutieren sein, wo sind die Flächen in Österreich, wo wir ansetzen können, um schrittweise das Ziel, das die Verordnung ja vorsieht, nämlich bis 2030, und diese Wiederherstellungspläne in einem ersten Aufschlag werden Zeithorizont 2030 haben, um eben 30% zu verbessern und auch 30% wiederherzustellen.
Gut, Frage wiederherstellen. Ich möchte das Wort wiederherstellen. Mhm. Ist das gesamte Bundesgebiet Wiederherstellungsgebiet? Weil es ist wichtig zu definieren, was ist das, die Grundgesamtheit, wo ich jetzt was verbessern muss.
Mhm. Anzusetzen ist bei den Gebieten, bei den Schutzgütern, wo wir wissen, aufgrund der bisherigen Erhebungen, dass sie in einem schlechten ökologischen Zustand sind.
Gut, also das du ist hast vorher gesagt, wir haben Ökosystembereiche in Österreich, die sind definiert und da sind die Trockner, die Moore sind ein Bereich zum Beispiel, oder? Und bei den Mooren wissen wir, dass es in einem schlechten Zustand sind, ist das so? Und dort haben wir Handlungsbedarf. Das heißt, da müssen wir jetzt diese Flächen, da müssen wir 30% schaffen, oder?
Kann man das nicht so unbedingt 30% bei den Mooren. Es ist ja sozusagen insgesamt ist das der Zielwert,
okay,
den wir in Summe erreichen müssen. Okay. Ob wir dann bei den Mooren, weiß ich nicht, 10, 15 oder 40% machen und woanders dafür entsprechend, das ist dann eine wichtige Aufgabe, keine triviale Aufgabe, aber der wir uns stellen müssen. Aber richtig ist, die Moore sind ein Anknüpfungsgebiet, Gewässer, also Flüsse, städtische Siedlungsräume und Agrarökosysteme, Wälder.
Also und Forst auch, natürlich. Forst auch, gell?
Genau, Wälder und Forst auch. Mhm. In diesen Bereichen werden wir uns bewegen. Bei den Flächen oder bei den Schutzgütern mit nicht günstigem Erhaltungszustand, das wissen wir auf der Basis der FFH- und Vogelschutzrichtlinienumsetzung, wird anzusetzen sein.
Da gibt es ja klare Vorgaben. Also da gibt es zum Beispiel, es gibt diese 7 Parameter und bei 6 von diesen 7 müssen wir Verbesserungen schaffen.
Bei den Wäldern ist es so, ja, nicht? Von den Agrarökosystemen gibt es 3 und bei 2 davon müssen wir Verbesserungen schaffen. Bei dem Grünland-Schmetterlingsindex, bei den Landschaftselementen und bei der Kohlenstoffspeicherung. 2 von den 3 müssen Verbesserungen aufweisen, dass wir es sozusagen in Rechnung stellen können und damit darlegen, das ist der Beitrag. Das werden wir entwickeln. Bei den Mooren ist es im Übrigen so, oder bei den Feuchtgebieten ist es so, dass es da keine, also da wird man mit Freiwilligkeit arbeiten. Das sieht die Verordnung auch explizit so vor, grundsätzlich und gerade auch bei den Gebieten. Das heißt, kein Landwirt oder Landwirtin wird von vornherein verpflichtet sein, hier wieder zu vernässen, sondern man wird schauen, dass man mit Anreizmaßnahmen, mit entsprechenden Unterstützungsmaßnahmen, mit Bildungsmaßnahmen auch dort schrittweise schafft. Und ich sehe die Herausforderung, das ist ganz klar, nicht? Bewirtschaftet wurde ja nicht aus Jux und Tollerei und weil man unbedingt Moore trockenlegen wollte, sondern auch aus klaren ökonomischen Anreizen heraus, wird man hier aber schrittweise Änderungen machen mit dem betroffenen Landwirt und der betroffenen Landwirtin gemeinsam.
Und der finanzielle Abgeltung.
Die finanzielle Abgeltung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist ja auch so, dass Renaturierung natürlich auch Kosten verursachen wird. Das sogenannte Impact Assessment, also die Wirkungsfolgenabschätzung der Europäischen Kommission auf Basis von wissenschaftlichen Studien, hat herausgerechnet, dass 1 Euro für Wiederherstellungsmaßnahmen einen Nutzen von 8 bis 38 Euro bringen wird. Also ein Vielfaches an Nutzen gegenüber dem, was es uns kostet. Aber das ist natürlich erst einmal am Boden zu bringen und vor allem die Frage auch wo. Das Wichtige ist, diejenigen, die jetzt dann Wiederherstellungsmaßnahmen treffen, freiwillig oder wie sie halt dann auch zustande kommen, haben natürlich volles Anrecht darauf, hierfür auch entsprechend entlohnt, entschädigt, kompensiert zu werden. Und da wird es notwendig, also das gibt es bereits auf EU-Ebene, Vorschläge dazu, dass man eben auch einen Restoration Fund ins Leben ruft. Die Europäische Kommission hat ja generell einen Zielwert von 10% all ihrer Fördermaßnahmen mit Biodiversitätsbezug zukünftig einzurichten. Also die Details sind noch auszuverhandeln, aber es wird einerseits neue Instrumente geben, auch dann für die Landwirtschaft, die sie nutzen können. Und es wird auch mit bestehenden Instrumenten gearbeitet werden.
Also sowohl wird davon angepasst werden in diese Richtung und es wird auch unter Anführungszeichen hoffentlich frisches Geld geben, das dazukommt, oder? Zum Fördersystem, wenn ich eingreife. Glaubst du das?
Ich kann dem jetzt nicht vorgreifen. Das ist eine Diskussion, die auch in den zuständigen Ministerien
oder auch auf europäischer Ebene
zu führen sein wird und auf europäischer Ebene, nicht? Wir reden ja auch jetzt schon, wo die aktuelle Periode gerade erst begonnen haben, über die Zukunft der Agrarpolitik dann nach 2028. Das wird zu diskutieren sein. Aber aus meiner Sicht, und ich mache jetzt keine ökonomische Analyse als Grundlage dafür, aber aus meiner Sicht wird es nicht anders gehen können, als mit bestehenden Instrumenten, die halt entsprechend angepasst werden müssen, dafür zu sorgen, dass die Kosten für Renaturierung auch entsprechend abgegolten werden. Sonst würden wir Wirtschaftszweige verlieren, sonst würden wir zu Recht natürlich Betroffene haben, die sagen, das geht sich nicht mehr aus. Das rechnet sich für mich nicht mehr.
Weil wir stehen ja auch in einem internationalen Wettbewerb. Also es macht ja keinen Sinn aus meiner Sicht, wenn wir in Österreich es super cool umstellen, weniger produzieren. Jetzt wirst du sagen, wir produzieren nicht so viel weniger, weil wir brauchen ja auch die gesunde Umwelt, damit wir produzieren. Und billige Lebensmittel aus dem Ausland importieren oder aus irgendwoher importieren, wo nicht nach unseren Standards produziert wird. Das heißt, wenn wir das nicht haben wollen, dann müssen wir Querfinanzierungen haben, die wertangepasst sind, die inflationsangepasst sind, sodass der Bauer sich darauf verlassen kann, wenn ich diesen Weg gehe. Ich vernässe mein Moor, habe weniger Futterertrag, dafür schaffe ich wichtige Biodiversitätsbeiträge, dann möchte ich auch diesen Deckungsbeitrag abholen können und der steigt jedes Jahr. Also dann wird es uns gelingen, glaube ich.
Ich verstehe das Anliegen voll und ganz. Das Umweltbundesamt hat jetzt keine ökonomischen Analysen angestellt, um da jetzt die Grundlage dafür liefern zu können. Aber ich bin überzeugt davon, dass man genau diese Überlegungen anstellen muss und dass man auch Angebote entwickeln und formulieren muss, dass das eben entsprechend umgesetzt werden kann und dann auch funktioniert. Da bin ich wieder bei dem Punkt gemeinsam und dialogisch, weil nur wenn ich eben auch zuhöre und die Forderungen und auch die berechtigten Wünsche der Betroffenen höre, kenne, verstehe und auch weiß, wie ich daran ansetzen kann, glaube ich, bin ich in der Lage oder sind wir in der Lage, es ist eine Herausforderung für das gesamte Land, möchte ich jetzt ein bisschen vielleicht auch nicht theatralisch, aber doch konkret festhalten, werden wir diese Herausforderung auch gemeinsam schaffen. Ich bin aber überzeugt, dass es geht, wenn wir diese Grundprinzipien einhalten. Zuhören, verstehen, Dialog und gemeinsam sinnvoll entwickeln.
Und Querfinanzierung.
Und schrittweise und mit den ökonomischen Anreizen bzw. Förderungen.
Und Verständnis dafür, dass wir wollen ja die kleinbäuerliche Landwirtschaft erhalten, weil sie ja Vorteile bietet, oder?
Das ist Konsens, soweit ich es verstehe, in der österreichischen Landwirtschafts- und Umweltpolitik und das wird sinnvollerweise auch weiter so bleiben.
Und die Europäische Union geht ja den Weg, wir geben den Rahmen vor und ihr arbeitet vor Ort euer Konzept aus und wir beurteilen es dann und dann geht es in die Umsetzung, oder? Wie läuft der Prozess?
Also es ist klar festzuhalten, es ist eine EU-Verordnung. Das heißt, es ist jetzt keine Richtlinie, die erst umgesetzt werden muss, sondern es ist eine Verordnung, die gilt so, wie sie beschlossen wurde. Ja, also es ist so gesehen jetzt nicht unbedingt eine Rahmenrichtlinie, die dann erst in die Umsetzung geht mit entsprechenden Spielräumen. Das ist schon klar. Aber ein wichtiges Element in dieser Verordnung ist eben, dass die Details in den nationalen Wiederherstellungsplänen erarbeitet, geregelt und umgesetzt werden. Und aus meiner Sicht ist das auch ein sehr zielführender Schritt, den die Kommission gemeinsam mit Parlament, also dann natürlich in der Beschlussfassung Parlament und Europäischer Rat gemacht haben, weil damit schaffe ich es, eine EU-weit einheitliche Regelung zu haben, die ja auch zu Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Mitgliedstaaten entgegenwirkt, aber trotzdem anzuerkennen, dass Renaturierung, Wiederherstellung, in Wirklichkeit Biodiversitätsschutz eine sehr stark regionale Angelegenheit ist. Es wäre nicht sinnvoll, wenn die EU verordnet, was von Griechenland bis zum Nordkap gemacht wird. Das sind ja sehr unterschiedliche Ökosysteme. Das heißt, diese nationalen Wiederherstellungspläne sind jetzt der Hebel, den wir haben und die Spielräume, die wir haben. Und dann vollkommen richtig, nach 2 Jahren werden die fertiggestellt sein müssen, an die Europäische Kommission übermittelt. Die schauen sich das an, da kriegen wir Rückmeldung. Und je nachdem, wie die ausschaut, wird man dann weiterarbeiten. Und bis mit Zeithorizonten 2040, 2050 werden dann weitere Wiederherstellungspläne
zu erarbeiten. Natürlich, und da muss natürlich auch dazu sagen, es geht um 60% der Fläche dann und dann um 90%. 90% der betroffenen, im schlechten Erhaltungszustand befindlichen Flächen, die wir sanieren müssen.
Es wird herausfordernder, aber wir beginnen dann, so es gut funktioniert, auch schon von einer besseren Baseline. Und ich sehe hier eine Parallele zum Klimaschutz. Auch im Klimaschutz, wir haben Treibhausgas-Emissionsreduktionspfade, die auch sehr steil nach unten zeigen, fachlich begründet und fachlich geboten, weil es anders eben nicht möglich sein wird. Und wenn wir eine Klimakrise haben, aber eben leider auch eine Biodiversitätskrise, dann wird es eben auch nur mit diesen schrittweisen und dann doch starken Reduktionspfaden, Verbesserungspfaden auch möglich sein. Aber ich plädiere trotzdem dafür, jetzt einmal den ersten Schritt zu setzen, Erfahrungen dabei zu gewinnen, hoffentlich damit zu reüssieren, schauen, wie es funktioniert. Und sich nicht gleich von den 60-90% vielleicht geistig ein bisschen hemmen zu lassen, dass es geht.
Natürlich, es gibt genügend Herausforderungen und ich bin jetzt nicht nur da, um das Negative oder die Herausforderungen aufzuzählen, aber natürlich müssen wir auch bedenken, Bürokratie müssen wir mitbedenken. Wir müssen es handelbar machen. Wir müssen es fair machen. Es muss wertangepasst sein. Es darf nicht der schwarze Peter einer den Bäuerinnen und Bauern nur zugeschossen werden und ihr müsst eure Randstreifen jetzt bewirtschaften und wie ihr das arbeitstechnisch schafft, ist uns egal, oder mit gleichen Produkterlösen oder Einnahmen. Also wir brauchen die Akzeptanz der Gesellschaft für unsere Landwirtschaft und diesen Weg, weil der Steuerzahler zahlt dann mit, er wird auch mitreden. Das heißt auch Umdenken in der Landwirtschaft, haben wir jetzt auch schon, kommt immer mehr, ist für manche sehr belastend, dass mitgeredet wird, wie ich mich zu ver-, aber das ist dann Teil des Handlungsfeldes, das gehört dazu.
Aber Landwirte und Landwirtinnen haben auch jetzt schon, und das ist dann vielleicht verstärkt auch sinnvoll und notwendig, viele Möglichkeiten, nachhaltig und zukunftsorientiert zu wirtschaften mit Blühstreifen. Wir wissen zum Beispiel, da gibt es Metastudien, dass Blühstreifen im Apfelanbau zu einer Verbesserung der biologischen Vielfalt und auch zu einer Erhöhung des Ertrags führen. Ja. Fruchtfolge. Biodiversitätsfreundliche Bewirtschaftungen, die letztendlich auch den Insektenpopulationen, den Bestäubern nützen. Maßnahmen im Ölpool, so wie sie auch schon bestehen. Da gibt es wirklich eine breite Palette. Auf dieser Klaviatur spielen die Landwirte und Landwirtinnen bereits. Und wenn wir das noch verstärken und verbessern mit den entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen, auch finanzieller Natur, dann ist da, glaube ich, eine gute Grundlage vorhanden.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die Freude in der Landwirtschaft halten. Bei den Bäuerinnen und Bauern, oder?
Absolut nicht. Also ich,
so wie du für dein Thema brennst, brauchen wir auch Bäuerinnen und Bauern, die sozusagen sich mit dem identifizieren, die Freude daraus beziehen. Ich meine, der Blühstreifen kann ja auch was zurückgeben. Der gibt ja auch optisch was zurück.
Der gibt optisch was zurück. Ich glaube auch, dass es schön ist, zu sehen, dass auf meinem landwirtschaftlichen Betrieb die Schmetterlingsvielfalt zunimmt, dass die Brutvögel zunehmen, dass weitere Organismen, die halt in Agrarökosystemen leben können, von der Vielfalt her zunehmen. Ich glaube auch, dass das Freude bereitet zum wirtschaftlich notwendigen Einkommen dazu. Aufgrund des Produktes,
das damit auch geliefert passen. Wird. Also es muss wirtschaftlich sein, es muss sozialverträglich sein und es muss der Umwelt gerecht sein. Also genau ökosoziale Marktwirtschaft abgebildet eigentlich.
Ja. Also ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen sollten.
Und der Dialog ist dabei das zentrale Element und das Verständnis und das mitzunehmen, oder? Alle mitzunehmen, möglichst auf den Weg und im Verständnis mitzunehmen.
Es wird auch auf europäischer Ebene die Herausforderung der nächsten Jahre sein. Wir nehmen wahr, dass beim europäischen Green Deal, der ganz wichtige, nicht nur Akzente, sondern auch wirklich Regelungen gesetzt hat, dass da nicht alle mitgenommen wurden. Zum Teil, weil halt zu wenig eingebunden wurde, zum Teil, weil vielleicht auch zu wenig zugehört wurde über die besonderen Bedürfnisse.
Haben wir jetzt beim
Renaturierungsgesetz oder gehe davon aus, dass man aus dem lernen wird und dass für die nächsten Runden, die notwendig sind, also wir haben die Herausforderung und warum wir den Green Deal 2019 gehabt haben, da hat sich ja nicht wirklich was daran geändert. Es wird weiter wichtig sein, an diesem Weg zu gehen, aber eben unter Einbeziehung der wirtschaftlichen und der sozialen Bedürfnisse der Menschen und die Menschen mitzunehmen, die auch sehr stark betroffen sind. Ja. Da, glaube ich, haben wir noch Verbesserungspotenzial. Ich möchte es unterstreichen, was du gesagt hast.
Zurück an den runden Tisch, oder? Das ist ganz ein wichtiger Punkt jetzt auch. In Österreich jetzt. Das als Chance vielleicht sogar zu nutzen, um unseren Weg aktiv weiterzugehen in die Qualitätsrichtung.
Also bei der EU-Wiederherstellungsverordnung bin ich überzeugt, dass ein runder Tisch uns hier weiterbringen würde und wird. Und seitens der Wissenschaft des Umweltbundesamtes stehen wir gerne dazu bereit, hier auch unsere Beiträge zu leisten. Ich hoffe, dass wir diesen runden Tisch gut schaffen.
Das war ein sehr gutes Abschlusswort schon fast. Vielleicht auf eurer Homepage findet man auch Unterlagen dazu zur Renaturierungsverordnung, was die Bereiche betrifft, welche Maßnahmen notwendig sind, wo wir Verbesserungen erreichen müssen. Also da kann man was nachlesen. Einfach nur, wie findet man euch?
Ja, also www.umweltbundesamt.at, weil es eben derzeit so ein wichtiges Thema ist, sind die Informationen zur EU-Wiederherstellungsverordnung und zur Umsetzung in Österreich da gleich bei uns ganz vorne auf dieser Seite zu finden. Danke auch für die Information. Genau das haben wir auch versucht, durch sachliche, fachlich fundierte Informationen darüber zu informieren, was die Wiederherstellungsverordnung ist, was da drinnen steht, was nicht drinnen steht, wo ihr Relevanz im Hinblick auf Klimaschutz und Klimawandelanpassung liegt, im Hinblick auf Ernährungssicherung, im Hinblick auf einen ökonomischen Nutzen. In all diesen Bereichen gibt es wirklich maßgebliche Vorteile. Und wir haben auch sogenannte Frequently Asked Questions, also Fragen, Listen erstellt und Antworten dazu, zu eben Themen, die berechtigt von vielen Menschen aus den unterschiedlichen Bereichen dazu auch gestellt werden und haben versucht, dort bestmöglich fachlich fundiert auch Antworten zu geben. Das ist unser Beitrag zu einer Versachlichung der Diskussion,
und die wir sehr wichtig natürlich jetzt in den nächsten Jahren werden wir auch weiter mitarbeiten dürfen und müssen, um das zu einem guten Ende zu bringen oder guten Ende in einen guten Prozess zu lenken, oder?
Ja, als Umweltbundesamt sind wir an dieser Zusammenarbeit zum Beispiel mit Raumberg-Gumpenstein, mit anderen Institutionen, die da extrem wichtige fachliche Expertise haben, extrem interessiert. Also genau den runden Tisch, glaube ich, braucht es nicht nur politisch und sozusagen auch in der Umsetzung, sondern auch auf fachlicher Ebene, um auch hier eine Zusammenarbeit mit den jeweiligen Expertisen zu bündeln. Machen wir sehr gerne.
Ja, wir auch. Danke vielmals, Helmut, für das nette und sehr informative Gespräch. Sicher ein bisschen ein längerer Podcast heute geworden, aber sehr informativ. Und dafür danke ich dir. Schön, dass du ins Innstall gekommen bist. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast wieder besuchen und auch teilen und weitergeben. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raumberg-Gumpenstein.